ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. In allerletzter Sekunde will ein Brite verhindern, dass Schottland vollends die Schotten dicht macht. Unsere Tagesthemen. Cameron warnt Schottland vor der Abspaltung. Außerdem Juncker stellt sein neues Team für die Kommission vor. Und warum folgen so viele Russen Putins Kurs? Schon morgen in einer Woche könnten die Zeiten vorbei sein, in denen Schottland am Rockzipfel des Vereinigten Königreichs hing. Denn dann stimmen die Schotten über ihre Unabhängigkeit von Großbritannien ab. Und seit eine Umfrage offenbarte, dass eine Mehrheit der Schotten auf eigenen Beinen stehen will, haben die Briten die Hosen voll. Premier Cameron startete heute einen Blitzbesuch, um die abtrünnigen Schotten doch noch umzustimmen. Er bietet ihnen jetzt zumindest eines an. Ein kleines bisschen mehr Beinfreiheit. Aber ob das reicht? Annette Dittert.
Anflug auf die Festung Schottland. Aus dem fernen London war er eingeschwebt, der britische Premier. Vorweg ein Bodyguard, der dafür sorgen sollte, dass bei dem minutiös durchgeplanten Love-In vor handverlesenem Publikum auch bloß nichts schief geht. Mir liegt dieses außergewöhnliche Land zutiefst am Herzen. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Mir breche das Herz, wenn unsere Familie der Nationen, die wir zusammengebracht haben, jetzt einfach auseinandergerissen würde. Leidenschaft à la London. An die frische Luft ließ sein Beraterteam ihn aber sicherheitshalber nicht. Denn draußen auf der Straße tobt schließlich das Volk, das von ihm nicht mehr regiert werden will. Die Yes-Campaign und immer mittendrin sein Widersacher Alex Salmond. Der verzweifelte Last-Minute-Besuch Camerons, ein Witz, sagt er. Die Leute hier reagieren verständlicherweise zynisch, wenn sie diese Londoner sehen, die hier hochjetten, 5 Minuten vor 12, um uns zu sagen, wie wir unser Land führen sollen. Und keinerlei Angebote machen, welche Kompetenzen sie denn wirklich abtreten wollen. Der einzige Londoner, der sich heute auf die schottischen Straßen traute, war er hier, John Prescott. Ein Labour-Mann, der zu erklären versuchte, dass Schottland bankrott gehen könnte ohne London, was aber nicht lange gut ging. Leidenschaftliche Yes-Wähler übernahmen nach 10 Minuten. Der Londoner Labour-Mann ward fortan nicht mehr gesehen. Und die Straße sah wieder so aus, wie das Yes-Lager sie am liebsten hat, mit der Londoner Politprominenz als Pappkamerad. Und so genoss Alex Salmond diesen heutigen Tag, an dem der britische Premier sich noch nicht einmal annähernd in seine Nähe wagte. Wenn Schottland für die Unabhängigkeit stimmt, nachdem er noch nicht einmal bereit war, mit mir öffentlich zu diskutieren, dann wird seine Position als Premier vollkommen unhaltbar. Das weiß David Cameron auch. Und so warnte und warb er heute wohl auch aus der Angst um seine eigene Zukunft, die mit der Schottlands eng verbunden sein könnte. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte haben Sie keinen Zweifel daran, dass der Rest dieses Landes leidenschaftlich an dieser Nation hängt und todtraurig wäre, wenn sie zerbricht. Sprach's und brach hektisch wieder ins sichere London auf, wo er bereits gestern die schottische Flagge hatte hissen lassen. Im ersten Anlauf fiel sie herunter. Wirklich gelingen scheint ihm beim Werben um Schottland nichts im Moment.
Darf ich vorstellen? Ihre neue Regierung, zumindest auf europäischer Ebene. Diese 28 Frauen und Männer entscheiden schon bald über wichtige Themen wie das Wohl und Weh des Euro, das Freihandelsabkommen mit den USA oder über europaweite Handygebühren. Also sehr mächtige Menschen, diese 28 EU-Kommissare. Jedes der 28 Mitgliedsländer darf einen Kommissar nominieren. Bevor der aber dann gemeinsam mit seinen Kollegen mit der Arbeit beginnen darf, müssen sie erst gemeinsam von dem Europäischen Parlament abgesegnet werden. Der neue Kommissionspräsident Juncker möchte seiner Mannschaft mehr Macht verleihen. Das wurde heute sehr deutlich. Doch als er heute verkündete, wer welche Aufgaben übernimmt, da wunderte sich so mancher über die neue Aufstellung in der Kommission. Bettina Scharkus.
Er musste alle Wünsche im Blick haben. Ausreichend Frauen sollten es sein. Rechts und links war zu berücksichtigen. Doch seine neue Kommission, betont Jean-Claude Juncker, werde nun unabhängig arbeiten von nationalen Interessen.
Wir sind die Kommission der Europäischen Union und nicht die Ableger und die Befehlsempfänger nationaler Regierungen. Ich werde sehr aufmerksam und sehr wachsam in dieser Beziehung sein.
Jean-Claude Juncker baut 7 mächtige Vizepräsidenten auf. Als rechte Hand holt er sich den erfahrenen Außenminister der Niederlande, Frans Timmermans. Der deutsche Günther Oettinger geht bei den Vizeposten leer aus. Der ehemalige Energiekommissar soll nun den digitalen Markt betreuen. Ein Abstieg und Bedeutungsverlust für Deutschland, sagen Kritiker. Ein Zukunftsbereich, meint er.
Die digitale Welt ändert eigentlich alles. Und da muss Europa zusammenarbeiten. Wir müssen die Europäisierung der digitalen Agenda hinbekommen.
Mit Netzpolitik hat sich Oettinger bisher keinen Namen gemacht. Die Internetgemeinde reagiert prompt mit digitaler Häme. Eine glatte Fehlbesetzung sei der Unionsmann mit Ahnung von gar nichts.
Die deutsche Bundesregierung hätte eben nach der Kompetenz gehen sollen. Es gibt ja auch in Deutschland viele Netzpolitikerinnen, die ambitioniert sind. Und die Kommission sollte ja auch einen größeren Frauenanteil bekommen. Und jetzt einfach Göttinger wieder zu nominieren, völlig unabhängig vom Thema, halte ich für eine falsche Entscheidung.
Besonders umstritten der rechtsnationale Tibor Navracsics als Bildungskommissar. Er hatte als Justizminister in Ungarn die Pressefreiheit empfindlich eingeschränkt. Kritisiert wird auch Pierre Moscovici. Er soll das wichtige Wirtschafts- und Währungsressort übernehmen. Als Finanzminister konnte der Franzose die EU-Schuldenbremse nicht einhalten.
Dass Pierre Moscovici jetzt den Euro stabilisieren soll, ist wirklich ein Skandal. Da macht man den Bock zum Gärtner. Er hat als französischer Finanzminister es nicht ein einziges Mal geschafft, die Kriterien des Stabilitätspaktes einzuhalten.
Gerade diese umstrittenen Politiker wird das Parlament in Anhörungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach abgenickt wird das Personalpaket nicht.
All die einzelnen Mitglieder, Bewerberinnen und Bewerber müssen sich jetzt hier in den Fachausschüssen einer sehr kritischen Überprüfung stellen. Das ist jetzt zunächst mal die Stunde der Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
Die Personen, die er heute benannt hat, würden am Ende ihre Jobs auch bekommen, hält Jean-Claude Juncker selbstbewusst dagegen.
Ich bin das ja gewohnt, dass nicht jede Ernennung sofortige, spontane Zustimmung. Sehe ich aus wie ein Opfer? Nein.
Nein, tönt Jean-Claude Juncker, denn er führe eine Siegerkommission an. Aber eines wird er erst einmal beweisen müssen, dass seine bei vielen Menschen unbeliebte Brüsseler Riesenbehörde auch bürgernahe Politik machen kann.
Juncker krempelt die EU-Kommission um. Ein Kommentar von Christian Feld vom Westdeutschen Rundfunk.
Achtung, eine kurze Warnung vorweg. Ich werde gleich die neue EU-Kommission loben. Ich sage das nur, weil bei vielen der Blutdruck gefährlich hochschnellt, wenn allein das Wort EU-Kommission fällt. Die weltfremden Eurokraten, die sich in ihren Brüsseler Bürotürmen unnötige Gesetze ausdenken. Und ehrlich gesagt, zum Teil hat sich die Kommission ihr mieses Image redlich erarbeitet. Jetzt geht Jean-Claude Juncker mit einer neuen Mannschaft an den Start und in der Tat so manche Entscheidung überrascht. Günther Oettinger, der Mann fürs Digitale, gibt es offen zu. Er wird wohl gelegentlich seinen Sohn fragen müssen, was im Internet so alles möglich ist. Ein Brite soll die Banken in London zügeln, ein Franzose seiner Heimat das Schuldenmachen austreiben. Absurd oder vielleicht doch Strategie? Denn gerade diese Kommissare werden unter besonderer Beobachtung stehen. Und bei Bedarf, so hat es Juncker angekündigt, könne er die Aufgaben auch einfach neu verteilen. Aber weg von den Details. Schauen wir auf das große Ganze. Der Luxemburger wagt sich an den Umbau der mächtigen Behörde, will eingespielte Strukturen aufbrechen. In Zukunft soll der Beamtenapparat sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Juncker muss jetzt liefern. Er weiß, wie hoch die Latte hängt, spricht selbst von einer Revolution. Und besonders dafür mein Lob. Ich finde es gut, dass ausgerechnet Juncker, der im Wahlkampf als Mann von gestern galt, das Experiment wagt. Scheitern nicht ausgeschlossen. Aber wenn der Neustart gelingt, könnte das Vertrauen der Bürger in die EU zurückkommen. Illusorisch? Ich möchte heute Optimist sein. Ein Versuch jedenfalls ist es wert.
Ein Kommentar von Christian Feld. Die Generaldebatte über den Haushalt im Bundestag hat die Opposition heute ganz traditionell für eine Abrechnung mit Merkels Politik genutzt. Die Nachrichten mit Linda Zerwachs. Im Zentrum der Diskussionen stand die sogenannte schwarze Null, also das Bestreben von Bundesfinanzminister Schäuble, 2015 ohne Schulden auszukommen. Die Opposition warf der Regierung vor, dringend nötige Investitionen zu vernachlässigen. Das wies Kanzlerin Merkel zurück. Sie lobte den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ohne neue Schulden.
Keine neuen Schulden, das war das Wahlversprechen der Union. Die Kanzlerin und ihr Finanzminister zeigen sich zufrieden, die Opposition nicht. Sie hält den Haushalt für unausgewogen.
Die Investitionen fallen aus in Bildung, in digitale Netze, in Wasserwege, Brücken, Straßen. Und warum? Nur um das erste Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Solides Haushalten sei kein Selbstzweck, kontert die Kanzlerin. Erst ein ausgeglichener Etat eröffne Handlungsspielraum für die Zukunft.
Das Wirtschaften auf Pump soll endlich ein Ende haben. Und das ist, und da liegt der tiefere Sinn dieses Haushalts drin, der beste Beitrag der Generationengerechtigkeit, den wir für die Jungen, für die Kinder und Enkel leisten können.
Von wegen Generationengerechtigkeit kritisieren die Grünen. Deutschland lebe von seiner Substanz.
Herr Schäuble, nein, Sie holen sich das Geld heute nicht mehr von der Bank. Sie holen es sich heute bei den Krankenkassen, bei der Rentenversicherung. Sie holen es sich bei der Zukunft und bei den Investitionen, die Sie nicht tun. Und diese Politik ist falsch und zukunftsvergessen.
Merkel zeigt sich unbeeindruckt. Sie empfiehlt ihren Sparkurs auch anderen in Europa.
Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat wollen die USA die irakischen Streitkräfte mit Hilfe einer internationalen Koalition stärken. Dies sagte US-Außenminister Kerry in Bagdad. Sein französischer Amtskollege Fabius sicherte bereits Unterstützung zu. US-Präsident Obama will seine Strategie im Kampf gegen die Terrormiliz noch heute Abend in einer Rede an die Nation vorstellen. In Brüssel haben sich die Botschafter der 28 EU-Staaten nicht darauf einigen können, die beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland auch anzuwenden. Nach Angaben von Diplomaten befürchten eine Reihe von EU-Staaten, dass ein Inkrafttreten der Sanktionen möglicherweise die Feuerpause im Ukraine-Konflikt gefährden könne. Bundeskanzlerin Merkel forderte dagegen eine sofortige Anwendung der geplanten EU-Strafmaßnahmen. Morgen soll weiter verhandelt werden. Soweit der erste Nachrichtenüberblick und damit zurück zu Kara Mioska. Die neuen Sanktionen sind also noch gar nicht in Kraft getreten und schon jetzt kommen wieder Signale von Wladimir Putin. Die sollen zeigen, dass man sich zu wehren weiß. Die russische Regierung meldete heute den erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete im arktischen Meer. Und Energiekonzerne aus Polen und Deutschland registrierten, dass plötzlich weniger Gas aus Russland ankomme, auch wenn Moskau das nicht bestätigt. Jedwede Strafe des Westens wird zu einer Gegenstrafe führen. Daran will Putin keinen Zweifel lassen und schweißt damit die Menschen in Russland nur noch mehr zusammen. Je größer der Druck von außen, desto stärker der Kitt im Inneren. Die meisten Russen stellen sich hinter ihre Führung und in diesem großen Chor der Unterstützer sind die wenigen Stimmen der Opposition kaum noch zu hören. Norbert Hahn.
Wladimir Putin heute in der Moskauer Dreifaltigkeitskirche. Ein Staatsmann, der zu wissen scheint, dass es über ihm noch eine höhere Macht gibt. Ich habe die Kerzen für diejenigen entzündet, die leiden und ums Überleben kämpfen in Neurussland. Mit Neurussland meint Putin zwar ein Stück Ukraine, aber das scheint den meisten Menschen hier egal zu sein. Sie lassen ihren Präsidenten weiter auf einer Welle der Sympathie schwimmen. Ich mag einfach alles. Wie er aussieht, seinen Charakter, wie er spricht, wie er geht. Er ist durchsetzungsstark, entscheidungsstark und kompetent. Ich finde, er macht einen guten Job in der Ukraine-Frage. Besonders gut, so der Meinungsforscher, sieht man seine Arbeit auf dem internationalen Parkett, bei Ordnung und Sicherheit und beim Militär. Nach der Übernahme der Krim sei die Zustimmung am größten gewesen. Es ging nun ein kleines bisschen runter. Höher geht ja kaum. Jetzt haben wir für Putin etwa 84% Zustimmung. Aber nicht seine. Musikallstar Andrei Makarevich ist klar gegen Putins Ukraine-Politik. Mein Land hat den Verstand verloren und ich kann nichts dagegen tun, heißt es in diesem neuen Lied. Jeden Tag kommen Dutzende Leute, die ich nicht kenne, zu mir, schütteln mir die Hand und flüstern Danke. Die Leute denken eben doch unterschiedlich und sind nicht gleichgeschaltet. Eine Reportage des privaten russischen Senders NTV. Der berichtet von Makarewitschs Auftritt im Osten der Ukraine. Das reicht, um ihn zu beschimpfen. Er habe vor ukrainischen Vernichtungseinheiten gesungen. Währenddessen habe der Krieg begonnen, so heißt es. Er sei einer von 13 Freunden der Junta in Kiew. Es ist, als wollte man Paul McCartney verbieten, Friedenslieder zu singen, schrieb nun ein mutiger Journalist. Mut braucht man in dieser Zeit für solche Worte. Eine parlamentarische Opposition gibt es kaum. Wer kritisiert, zählt schnell zur sogenannten fünften Kolonne des Feindes im Westen. So wie auch Ludmila Ulitskaya, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Russlands. Das alles sollte es eigentlich so nicht geben, diesen wahnsinnigen, sinnlosen Krieg. Wenn es nur eine starke Zivilgesellschaft gegeben hätte, die den Prozess stoppen könnte. Alle, die das verstehen, müssen sich wehren. Darum fahre ich heute mit meinem Rucksack zu einer Buchausstellung in die Ukraine. Ihre Bücher haben sich im ganzen russischen Sprachraum durchgesetzt. Ihre politischen Ideen warten noch darauf.
So, und genau dorthin gucken wir jetzt auch, in die Ukraine, und zwar ausnahmsweise mal nicht in den Teil, in den die Welt seit Monaten schaut. Denn die Kämpfe im Osten der Ukraine haben natürlich auch den Rest des Landes verändert und auch die Ukrainer zusammengeschweißt. Auch wenn sie im Unterschied zu Russland ihrem Präsidenten nicht ununterbrochen applaudieren. Viele werfen Petro Poroschenko vor, dass er all die Männer und Söhne, die er in den Krieg schickt, nicht ausreichend schützt. Zu marode, zu chancenlos ist seine Armee. Und deswegen, so berichtet Griet von Petersdorf aus dem westukrainischen Lviv zu Deutsch Lemberg, werden die Ukrainer jetzt selbst aktiv.
Der 4-jährige Andrei und seine 6-jährige Schwester Sophia packen unbeschwert die neuen Spenden aus. Ob sie wissen, worum es eigentlich geht? Es sind blutstillende Mittel für die Soldaten, die im Osten des Landes im Einsatz sind. In Lemberg sitzen viele Familien und Freunde am Abend zusammen, um Erste-Hilfe-Päckchen für die Soldaten vorzubereiten. Die Helfer sind mittlerweile Experten geworden, wenn es um die Behandlung von Verwundeten geht. Für starke Blutungen gibt es dieses amerikanische Präparat Quick-Clot. Das ist eine Binde mit einer speziellen Flüssigkeit durchtränkt. Damit kann die Wunde gut tamponiert werden, auch wenn sie sehr tief ist. Liebevoll wird Päckchen für Päckchen mit einem roten Kreuz versehen. Die Kinder machen mit, alles für die Soldaten im Osten, inklusive Kinderzeichnung. An eine dauerhafte Waffenruhe glaubt kaum einer in Lemberg. Auch deshalb wird hier in der Werkstatt nach Dienstschluss geschnitten, gebohrt, geschweißt. Das ehrgeizige Projekt, die Herstellung von Panzervergitterungen. Auch das hat die ukrainische Armee nicht ausreichend. Jaroslav Gren, eigentlich Chef eines Reparaturunternehmens, erklärt, wie die Technik funktioniert. Das ist der Rest einer Granate. Der vordere Teil ist zwischen den Stäben stecken geblieben. Der hintere Teil ist abgerissen und auf dem Boden detoniert. Und so gab es keinen Schaden am Panzer. Dass es funktioniert, wissen Sie nun. Sie prüften die Konstruktion an ausgemusterten Panzern. Das Amateurvideo zeigt die Tests. Wenigstens ein bisschen mehr Sicherheit für die ukrainischen Soldaten, hoffen die Konstrukteure. 40 Gitter in der Woche wollen sie nun produzieren. Es heißt, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Deshalb machen wir weiter. Im Stadtzentrum stapeln sich die Isomatten. Und Uljana spielt für noch mehr Spenden. Hauptsache, man tut überhaupt irgendetwas, so die Gefühlslage in Lemberg. Der Konflikt ist über 1000 Kilometer weit weg und dann aus der Ferne zuzusehen, wie das Land möglicherweise kleiner werden könnte, schwierig. Dazu andere Sorgen, das Gas wird knapp, noch ist es warm draußen, aber schon jetzt ist entschieden, die Schulen bleiben im Winter für 2 Monate geschlossen. Und trotzdem, das oberste Gebot bleibt, helft der Front.
Ich freue mich, dass ich unserer Armee helfen kann. Die Soldaten brauchen unsere Hilfe.
Wenn wir das nicht machen, macht es keiner. Denn der Staat versorgt die Soldaten nicht. Auch die Kirche wirkt mit. Denn wieder steht ein gerade reparierter Krankenwagen bereit. Auch ihn haben Freiwillige umsonst auf Vordermann gebracht. Etwas Weihwasser noch und dann geht es auf gen Osten.
8 Stunden lang haben die Piloten der Lufthansa heute in München gestreikt. Am Abend ging der Ausstand zu Ende. Noch einmal die Nachricht mit Linda Zerwachs.
Das befürchtete Chaos ist ausgeblieben. 140 Starts und Landungen mussten gestrichen werden. Mehr als 15.000 Passagiere waren betroffen. Der Lufthansa zufolge könnte es noch bis morgen früh Flugausfälle geben. Es war bereits der 4. Streik der Pilotenvereinigung Cockpit seit April. Sie will mit dem Arbeitskampf Änderungen bei der betriebsinternen Vorruhestandsregelung verhindern. Frankreichs Regierung bekommt den Staatshaushalt nicht in den Griff. Das Land wird entgegen früherer Zusagen auch im kommenden Jahr mehr Schulden machen, als der EU-Stabilitätspakt erlaubt. Finanzminister Sapin räumte ein, dass die Neuverschuldung erneut deutlich über der Grenze von 3% des Bruttoinlandsproduktes liegen werde, voraussichtlich bei 4,3%. Erst 2017 könne Frankreich die Vorgabe wohl wieder einhalten. An der Börse stand heute vor allem der Ölpreis im Fokus der Anleger. Er war zuletzt stark gesunken. Mehr dazu von Stefan Wolf aus Frankfurt.
Für Verbraucher sind sinkende Energiepreise eine gute Nachricht. Das Leben wird billiger. An den Finanzmärkten können sinkende Ölpreise aber durchaus ein Alarmsignal sein. Vor ein paar Monaten sorgte die Hoffnung auf einen weltweiten Aufschwung für steigende Preise. Später trieben die Kämpfe in der Ukraine und im Nordirak den Ölpreis nach oben. Seit ein paar Wochen aber geht es abwärts. Öl der Nordseesorte Brent ist zum ersten Mal seit 17 Monaten unter die Marke von $100 gefallen. Ein Fass kostet heute $98,13, das entspricht 76,04 Euro. Grund für die sinkenden Preise ist die sinkende Nachfrage. Die Weltwirtschaft wächst nicht mehr so stark wie ursprünglich gedacht. Außerdem produzieren die USA inzwischen mehr Energie, als sie selbst verbrauchen. Der niedrige Ölpreis hat aber auch eine politische Dimension, denn er belastet Russlands Wirtschaft, die sehr stark vom Energiesektor abhängig ist.
Die Börsendaten. Der DAX ist mit einem leichten Verlust von 0,1% bei 9.700 Punkten aus dem Handel gegangen. In New York verzeichnete der Dow Jones einen Plus von 0,3% und schloss bei 17.069 Punkten. Die Ebola-Epidemie in Westafrika breitet sich weiter aus. Liberia sieht mittlerweile das Funktionieren des eigenen Staates gefährdet. Verteidigungsminister Samukai warb vor dem UN-Sicherheitsrat um internationale Hilfe. Das Gesundheitssystem des Landes sei völlig überlastet. Es fehle an Infrastruktur, Fachwissen und Geld, um die Krankheit effektiv zu bekämpfen. Mehr als 2000 Menschen sind in Liberia infiziert. Das ist knapp die Hälfte aller gemeldeten Ebola-Fälle. Bei der Explosion in einer Entsorgungsfirma in Ritterhude bei Bremen ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Etwa 40 Häuser wurden durch die Druckwelle beschädigt. In der Fabrik waren unter anderem Lösungsmittel und Lacke gelagert. Die Rauchwolke war laut Feuerwehr jedoch ungefährlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen.
Heute vor 25 Jahren sahen die Tagesthemen so aus.
Radio Budapest meldet heute Abend, dass etwa 16.000 DDR-Bürger im Verlauf der letzten 24 Stunden aus der Tschechoslowakei nach Ungarn eingereist seien. Es wird erwartet, dass sich fast alle die Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze zunutze machen und in die Bundesrepublik ausreisen werden.
Hans-Joachim Friedrichs in den Tagesthemen vor 25 Jahren. In der Nacht zum 11. September 1989 öffnete die ungarische Regierung die Grenze zu Österreich, sodass DDR-Bürger ungehindert ausreisen konnten. Diese Bilder zeigen ein Flüchtlingslager in Bayern in der Nähe von Passau für DDR-Bürger, denen es gelungen war, über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik zu fliehen. Ein Mann hat diese historische Ausreisechance knapp verpasst. Denn schon wenige Tage zuvor setzte er für die Flucht alles aufs Spiel. Mira Bartelmann erzählt seine Geschichte.
Jochen Rocke wächst im Berliner Osten auf. Er ist ein erfolgreicher Sportler, wird mit Anfang 20 DDR-Boxmeister im Halbfliegengewicht. Die Parteiführung erlaubt ihm sogar Reisen in das nicht-sozialistische Ausland. Rocke lernt den Westen kennen. Zu Hause im Osten wächst sein Frust über die Bevormundungen durch das sozialistische Regime. Erst Mitte 30, als er über das Westfernsehen mitbekommt, dass immer mehr DDR-Bürgern die Flucht über Ungarn in die BRD gelingt.
Ich habe es natürlich mit der Frau und der Tochter abgesprochen und wir haben gedacht, wir probieren es. Wir waren unzufrieden. Ich weiß, in diesem Jahr waren die Wahlen. Alle meine Bekannten und Freunde haben gesagt, sie gehen entweder nicht hin oder sie streichen alles durch. Und die waren wieder bei 99,2%.
Die Unzufriedenheit mit der SED-Parteiführung ist so groß, dass die Rockes Visa für Ungarn beantragen und dort einen Scheinurlaub antreten. In der Nacht macht sich die Familie auf Höhe des österreichischen Mörbisch auf den Weg zu Fuß.
Der Kirchturm sah aus, als wenn er ganz um die Ecke wäre, aber es hat sich dann also rausgestellt, es war nicht so. Wir haben dann in der darauffolgenden Nacht, ich glaube 6 Stunden, haben wir es probiert und sind dann also den Grenzern in den Arm gelaufen.
Die ungarischen Soldaten nehmen die Rockes fest. In der Kaserne werden sie verhört und am nächsten Tag wieder freigelassen. Mit dem dezenten Hinweis, die Flucht vielleicht doch lieber an anderer Stelle zu versuchen. In Budapest harren unterdessen hunderte andere Ausreisewillige aus der DDR in einem Flüchtlingslager aus. Die Ansprache des damaligen ungarischen Außenministers, eine Erlösung für die Flüchtlinge.
Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihren DDR-Passieren das Land verlassen.
So leicht hatten es Jochen Rocke und seine Familie nicht. Denn sie haben sich ein paar Nächte zuvor auf eigene Faust auf den Weg durch die löchrigen Zäune zwischen Ungarn und Österreich gemacht. An der grünen Grenze treffen sie auf einen Österreicher, Martin Granitsch. Er zeigt ihnen den Weg in den Westen und lässt die Familie bei sich übernachten.
Das war gerade für mich als in der DDR groß geworden, dem man immer eingebläut hatte, dass die im Westen alle nur an sich selber denken und Ellbogengesellschaft. Und er war schon beeindruckt, dann jemanden zu treffen, der an alles andere war, als einer, der an sich selber gedacht hat. Also das war schon ein tolles Erlebnis.
Jochen Rocke ist nach Berlin zurückgekehrt. Nicht seine Flucht, sondern die Wende war sein größtes Glück. So konnte er alle seine Freunde wiedersehen.
So, und wir freuen uns jetzt, Claudia Kleinert wiederzusehen, mit hoffentlich erfreulichen Aussichten auf die nächsten Tage.
Ja, Karin, da muss ich leider sagen, das kommt ganz darauf an, wo man wohnt. Also an Nord- und Ostsee wird man sich morgen auf jeden Fall über die Vorhersage freuen. Ansonsten sieht es so ein bisschen durchwachsen aus. Auf der Isobahnkarte sieht man zwar so gut wie gar nichts, ein Hoch nördlich von uns und ein Tief ganz im Süden. Da versteckt sich aber in hohen Luftschichten ein kleines Tief, ein Kaltlufttropfen. Und der schwimmt so ein bisschen wie so ein Fettauge auf der Suppe hin und her. Das heißt, ganz schwierig zu sagen, wo bringt er jetzt Schauer und Gewitter und wo nicht. Die können auch kräftig ausfallen, denn in dieser großen Höhe, 5,6 Kilometer, wo das Tief liegt, da ist die Temperatur minus 23 Grad. Am Boden dagegen deutlich wärmer. Und bei so großen Temperaturunterschieden, da gibt es eine enorme Labilität. Das heißt, das ist alles so eine wabbelige Sache. Schauer und Gewitter entstehen, die sind zum Teil auch heftig und ziehen dann, wohin genau, ist nicht sicher. Aber sicher ist, dass es morgen über der Mitte ziemlich durchwachsen sein kann. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern von diesem Tief zu tun. So beispielsweise über Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Nach Süden und Südwesten ist es trocken und oft locker bewölkt. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 15 und 10 Grad, wo die Sterne zu sehen sind. Richtig frisch mit 6 bis 8 Grad. Morgen Vormittag dann kompakte Wolkenfelder über der Mitte. Da schon erste Schauer und Gewitter. Im Norden richtig schön, auch im Südwesten. Anfangs sehr sonnig. Am Nachmittag lockert es im Nordwesten mehr und mehr auf. An Nord- und Ost bleibt schön, aber von Hessen rüber bis nach Sachsen und südlich davon, vor allem in Bayern, sind zum Teil auch mal kräftige Regengüsse, Blitz und Donner möglich. Temperaturen meist zwischen 18 und 22 Grad und der Wind dreht sich gegen den Uhrzeigersinn um dieses Tief, das dann eben südöstlich von uns schon liegen wird. Die nächsten Tage wechselhaft, vor allem der Freitag im Süden, kalt und nass bei 13 Grad und am Samstag zieht das Ganze dann weiter nach Südosten, aber es bleibt bei Schauern und Gewittern.
Danke, Claudia. Und einen letzten Hauch von Sommer gibt es jetzt hier im Ersten. Im Sommerkino sehen Sie gleich den Spielfilm Trespass auf Leben und Tod mit Nicolas Cage und Nicole Kidman. Um 0.10 Uhr meldet sich das Nachtmagazin mit Gabi Bauer und wir sind morgen wieder da, wenn Sie mögen. Bis dahin.